Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
KI, das ist das große Schlagwort und mittlerweile auch ein Thema in der Kita. Ich war in einem Caritas-Hort, in dem ein KI-Projekt stattgefunden hat.
Hallo, ich bin der Andi und bin in der 5. Klasse und erzähle euch heute von dem Projekt KI und mehr. Also mir hat am besten am Projekt gefallen, dass wir so eine Bild-KI gemacht haben. Die konnte halt wirklich jedes Bild machen und jetzt frage ich mich halt, wie das in 20 Jahren aussehen wird. Dann kann man das bestimmt nicht mehr von der echten Welt unterscheiden.
Eine spannende Frage. KI im Hort, wie das Projekt ausgesehen hat und womit sich die Kinder beschäftigt haben und was das auch bringt. Darüber sprechen wir diesmal im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind.
Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
KI in der Kita, das ist ein noch recht ungewöhnliches Thema. KI im Hort, im Franz von Assisi Hort in Unterschleißheim. Aber auf jeden Fall ein Thema. Bei mir ist Erzieher Johannes Rohleder. Grüß Sie.
Hallo, grüß Sie.
KI im Hort. Bei Ihnen hat das sozusagen stattgefunden?
Ja, hat stattgefunden, genau. Also wir haben im letzten Projektblock, wir machen ja immer so Happy-Hour-Projekte, weil einfach unsere Zeiten und unser Tagesablauf schwer hergeben, tatsächlich in der Struktur mit den Kindern Angebote zu machen, haben wir sogenannte Happy-Hour-Projekte in den späten Nachmittags- bis Abendstunden und haben da eben im letzten Block ein Projekt gemacht mit dem Thema künstliche Intelligenz.
Wie kamen Sie denn auf die Idee?
Ja, ich finde, das ist gerade so ein Thema, das aufploppt gesellschaftlich und ich versuche immer, wenn ich Projekte mache mit den Kindern und Jugendlichen, die ich betreuen darf, mir zu überlegen, was steht gerade an, was ist vielleicht gerade auch Teil der Lebenswelten von diesen Kindern und Jugendlichen und das Thema KI ist irgendwie auf sozialen Netzwerken überall in aller Munde und ich glaube, dann braucht es einfach nur ein bisschen Mut zu sagen, okay, schauen wir uns das halt mal an, was kann man da pädagogisch machen, was bedeutet das vielleicht auch zukünftig für die pädagogische Arbeit und dann habe ich mir gedacht, schauen wir doch mal, was die Kinder und Jugendlichen denn da mit uns gemeinsam so erarbeiten. Und ich würde sagen, es war ein voller Erfolg.
Wer war dabei? Sie sagen Happy Hour. Also Sie sind hier eine große Einrichtung. Sie haben wie viele Kinder?
260 Kinder und Jugendliche, so ungefähr. Kommt natürlich auf die E-Kinder an und was wir da sonst noch so haben. Dabei war noch ein Kollege von mir, der das mit mir gemeinsam gemacht hat, weil ich gesagt habe, ich glaube, für das Projekt brauchen wir einfach zwei Leute. Und dann hatten wir insgesamt 8 Kinder und Jugendliche, so ungefähr ab der 3. Klasse. Einige 5-6-Klässler auch mit dabei. Also eine recht gemischte Altersgruppe. Und haben dann einfach mal losgelegt. Und haben uns mit den Kindern erstmal ChatGPT angehört. Das ist ja diese Sprach-KI oder diese Text-KI, die überall in den Munden der Leute ist und vielleicht auch für viel Angst und für viel Sorgen irgendwie sorgt.
Das ist wirklich was ChatGPT auch den Kindern oder Jugendlichen in dem Alter schon eigentlich im Begriff ist, oder? War das schon Ihre Erfahrung auch?
Ja, also war tatsächlich für einige schon Begriff. Für andere, die haben das mal am Rande gehört und konnten sich einfach noch nichts drunter vorstellen. Aber es ist ein Begriff. Es ist ein Begriff für Kinder und Jugendliche und wir Erwachsene werden ja auch täglich damit konfrontiert, was da so da ist, ein Stück weit. Genau, und dann haben wir uns als erstes in den ersten beiden Happy-Hour-Projekt-Tagen, genau, wir haben das auf 5 Tage gestreckt, haben wir uns mit ChatGPT beschäftigt und haben uns tatsächlich einfach mal angeschaut, wie generiert sie denn Texte, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Also wir haben spannenderweise Reizwortgeschichten mit den Kindern geschrieben, die Kinder auch einfach aus der Schule kennen und hatten dann auf einmal die Erfahrung, dass da Kinder und Jugendliche da saßen, die sonst sich nie getraut hätten vorzulesen und sich einfach mal getraut haben vorzulesen oder diesen Text auch kritisch zu betrachten und haben dann mit ihnen eine Geschichte geschrieben, haben mit ihnen das gelernt, wie das mit so einer KI funktioniert, dass die den Text auch so erstellt, wie ich das haben möchte. Also auf welche Wörter muss ich achten, was für Anweisungen muss ich dieser KI geben, beispielsweise formuliere mir das nochmal genauer oder bring noch einen Witz mit rein oder ändere die Worte dahingehend und haben mit ihnen, ich habe herausgefunden, man nennt es Prompten bei einer KI, haben wir dann mit ihnen eingeübt und haben wahnsinnig schöne und spannende Geschichten zustande gebracht und haben uns dann in den nächsten 2 Projekttagen mit Bild-KI beschäftigt und haben quasi, da gibt es eine KI, die nennt sich Adobe Firefly und haben mit denen dann da Bilder generiert selbstständig und haben auch da geübt, wie muss ich das denn auch da prompten und formulieren, dass die KI mir das Bild ausspuckt, das ich am Ende haben möchte Und unser Ziel war da eben dann auch mit den Kindern und Jugendlichen so ein bisschen auch einen kritischen Umgang damit herzustellen und zu sagen, okay, wofür kann ich das vielleicht nutzen? Was sind aber auch mögliche Gefahren, was dabei entstehen kann? Wie kann ich damit umgehen? Wie reagiere ich vielleicht auch auf Inhalte, die ich so nicht haben möchte? Der Vorteil bei ChatGPT und Adobe Firefly ist, dass die KI sämtliche nicht jugendfreie Inhalte sofort blockt. Also alles, was mit Gewalt oder Sexualität zu tun hat, wird automatisch von der KI nicht bearbeitet, was für uns als pädagogisches Personal einfach eine gute Möglichkeit ist, da den Kindern auch viel Freiraum zu geben, weil wir nichts hinterher kontrollieren müssen. Und gleichzeitig ist unser Ziel natürlich da auch mit den Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang und eine gute Präventionsarbeit leisten zu können, wie man mit KIs zukünftig auch umgehen kann.
Jetzt haben Sie vorher die Reizwortgeschichte angesprochen. Ja, Sie haben auch gesagt, was Sie da ausprobiert haben. Vielleicht sagt manch ein Lehrer jetzt um Gottes Willen, jetzt wissen die auch, wie man das macht. Aber Sie haben gerade schon angedeutet, es gab für viele Kinder auch große Vorteile. Also man lernt dadurch auch ziemlich viel. Also man muss sich nicht Sorgen machen, auch die Eltern, dass die Kinder jetzt zu Hause jeden Aufsatz auch nur noch damit schreiben werden, die hier bei Ihnen im Happy Hour Angebot waren, oder?
Ich glaube, das ist ja allgemein eine große Sorge oder eine große Angst, die wir als Erwachsene haben, nimmt mir die KI jetzt meinen Job weg? Und ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern es verändert sich. Also das Internet hat uns auch nicht nur einen Job weggenommen, sondern es hat unsere Art und Weise zu arbeiten verändert. Und ich glaube, so wird es auch mit der KI funktionieren. Wir werden eine Veränderung spüren und es wird vielleicht für uns als pädagogische Mitarbeiter, könnte ich mir vorstellen, nicht mehr wichtig sein, ein pädagogisches Ziel perfekt ausformuliert schreiben zu können. Das kann eine KI. Aber sich zu überlegen, was ist Inhalt dieses Ziels, was möchte ich bewirken, was ist mir wichtig und worauf lege ich Wert, das müssen weiterhin wir als Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort machen. Die Formulierung kann eine KI übernehmen. Und ich glaube auch, dass sich die Art und Weise, wie Bildung in der Schule funktioniert, verändert. Eine KI setzt eine viel ganzheitlichere Bildung voraus. Wir müssen mehr Dimensionen bedenken. Wir müssen lernen, was uns da vorgelegt wird, auch kritisch zu betrachten, sich zu überlegen, ist der Inhalt, der mir da jetzt produziert worden ist von einer künstlichen Intelligenz, auch der Inhalt, den ich haben möchte oder nicht? Was möchte ich verändern? Worauf kommt es an? Und ich glaube, dementsprechend wird eine KI eine wahnsinnige Veränderung mit sich bringen für Kinder und Jugendliche in der Schule, auch für Studierende im Studium, wird aber das Ganze verändern. Aber ich glaube, nichts obsolet machen, weil auch heutzutage jeder von uns einen Taschenrechner in Form seines Smartphones dabei hat. Und trotzdem müssen wir die Grundrechenarten können und verstehen und müssen den Hintergrund verstehen. Wir rechnen heutzutage nicht mehr schnell schriftlich im Kopf, wie viel wir jetzt an der Kasse theoretisch bezahlen müssten, sondern das gebe ich im Zweifel im Handy ein. Und trotzdem sind diese Grundrechenraten ja weiterhin elementar, um den Prozess zu verstehen, um auch kritisch draufschauen zu können. Also mein Fazit daraus ist, ich glaube, es wird sich verändern. Aber ich glaube nicht, dass gewisse Dinge überflüssig werden oder die Schülerinnen und Schüler keine Bildungsprozesse mehr durchlaufen müssen.
Mal nochmal so neugierig gefragt, wie waren die Reizwortgeschichten, die rausgekommen sind? Je nach Eingabe unterschiedlich dann natürlich.
Ja, je nach Eingabe unterschiedlich. Die Kinder und Jugendlichen, die bei uns im Projekt waren, hatten dann das Ziel, es möglichst witzig zu gestalten. Das heißt, wir hatten dann am Ende, als wir das vorgelesen haben, lauter lachende und sich kugelnde Kinder, weil sie einfach so viel Spaß hatten, diese Geschichten möglichst witzig, möglichst lustig, möglichst kreativ zu gestalten. Man kann das natürlich aber auch je nach Bildungsziel abwandeln und anpassen. Ich glaube, das ist keine Gefahr und auch tatsächlich eher was man mit den Kindern mal schauen kann. Ich finde es aber schön, wenn wir außerhalb des Kontextes Schule sind, den Kindern Lernen auch so ein bisschen mit Spaß zu vermitteln und das mit positiven Assoziationen zu besetzen und zu vernetzen.
Und Sie haben auch schon angedeutet, es gab ja ganz interessante Beobachtungen. Also Kinder, die sich sonst selten vorlesen trauen, haben auf einmal vorgelesen, sagten Sie.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich was ich für mich aus diesem Projekt so als Resümee rausziehen möchte. Die künstliche Intelligenz ist vielleicht für uns als Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort ein gutes Handwerkszeug, eine gute Methode, ein gutes Werkzeug, das wir nutzen können. Und ich glaube, da müssen wir, wie wir für uns und wir als Gesellschaft, erstmal noch Ängste abbauen. Diese Ängste sind total normal. Ich glaube, da will ich keinem einen Vorwurf machen. Ich bin ganz ehrlich, natürlich habe ich auch Angst, weil alles, was unbekannt ist, alles, was ich selber nicht einschätzen kann, alles, wo ich mir selber denke, weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, das alles führt zu Ängsten, die wir als Pädagoginnen und Pädagogen haben. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, wir dürfen unsere Angst als Erwachsene nicht zu den Ängsten der Kinder und Jugendlichen werden lassen, die wir betreuen. Und Angst ist allgemein schlechter Ratgeber in der Pädagogik. Das gilt für Genderpädagogik, für Medienpädagogik, auch für das Thema Aufsichtspflicht. Wenn ich die Ängste auf die Kinder projiziere, dann lasse ich Präventionsarbeit hinten runterfallen, weil wir können die Kinder und Jugendlichen nicht vor einer künstlichen Intelligenz bewahren. Die kommen wird, sie werden mit diesen Programmen konfrontiert werden. Und ich glaube, eine gute Präventionsarbeit setzt genau da an, zu sagen, wo sehen wir einen Bedarf, was sind die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen und wie bringen wir ihnen bei, damit gut und kompetent umzugehen. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein, Bildungsarbeit. Und uns nicht von Angst leiten zu lassen als Erwachsene, sondern Mut zu geben und Kinder und Jugendliche zu bestärken und Mut zu machen, sich selber zu entwickeln, zu entfalten und diesem Bildungsanspruch nachzukommen.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist nämlich ja auch was dann wahrscheinlich bei der Einarbeitung, gerade bei so einem Thema. Ich meine, Sie sind jung, Ihrer meinetwegen 50-jährigen Kollegin, die fragt sich vielleicht erstmal, oh, muss ich da selber ganz, ganz viel Vorwissen haben? Aber das kann man auch wunderbar zusammen eben mit den Kindern entdecken.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ja auch kein Experte für künstliche Intelligenz. Also es gibt da führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Bereichen, die sich da total gut auskennen. Ich bin einfach auch nur jemand, der im Internet googelt und sich das halt dann mal anschaut. Und ich glaube, das ist das zentrale Element, um sich da einzuarbeiten. Die Neugierde nicht zu verlieren und zu sagen, okay, da ist was Neues. Ich schaue mir das mal an und dann ist einfach auszuprobieren. Und was die Kinder und Jugendlichen sehr viel besser können als, ich würde behaupten, fast alle unsere Kolleginnen und Kollegen hier im pädagogischen Bereich, ist mit diesen Dingen umzugehen. Also wenn ich sehe, wie versiert und wie vielschichtig sie da mit den verschiedensten Anforderungen klarkommen und umgehen können, das kann auch ich nicht leisten. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen ist, dass wir das Ganze kritischer betrachten können und dass wir die Kinder und Jugendlichen auf Hintergründe hinweisen können. Aber der Umgang, den müssen wir gar nicht üben, den können die Kinder uns zeigen. Und ich glaube, dann funktioniert da auch so ein generationsübergreifendes Lernen. Ich lerne, wie gehe ich denn damit um? Und die Kinder sehen gleichzeitig unseren oder auch meinen Blick, der ein bisschen kritischer drauf schaut, der ein bisschen sagt, ah, okay, das könnte auch gefährlich sein. Ja, woher nimmt diese KI ihre Quellen? Sind die Quellen tatsächlich vertrauenswürdig oder nicht? Das ist in der Medienpädagogik, nennt man das Handlungskompetenz. Das ist etwas, das müssen wir Erwachsenen mit den Kindern und Jugendlichen einüben. Dass wir am Ende kompetente junge Menschen haben, die in der Lage sind, mit schwierigen Situationen, mit Herausforderungen, mit Problemlagen konstruktiv umzugehen. Und das müssen wir einüben. Und das können Erwachsene deutlich besser als Kinder und Jugendliche. Und ich würde sogar behaupten, das kann die 50-jährige Kollegin noch mal deutlich besser als ich, weil sie einen ganz anderen Blick auf das Thema hat. Also ich möchte auch, so wie ich das bei Kindern und Jugendlichen immer versuche, auch allen Pädagoginnen und Pädagogen, die hier gerade zuhören, Mut machen. Probieren wir es doch einfach mal aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nach 2 Projekttagen sagen, okay, muss ich mich nochmal differenzierter einlesen. Aber ich glaube, mit Mut kommen wir immer deutlich, deutlich weiter als mit Angst und mit Sorgen.
Sie haben auch gesagt, Sie haben 3 Tage Bild-KI gemacht. Die Kinder sind ganz automatisch auf da auch die Gefahren, die das birgt, gestoßen. Wie sahen das konkret aus?
Ja, ich glaube, die erste Herausforderung, auf die sie gestoßen sind, war natürlich festzustellen, dass die KI, nur weil ich einen Satz eingebe, nicht sofort das macht, was ich will, sondern ich muss sehr, sehr genau prompten, ich muss sehr, sehr genaue Anweisungen formulieren, weil sonst einfach diese KI halt das Bild nimmt, das sie als erstes findet. Ich glaube, die zweite Gefahr, die die Kinder und Jugendlichen sehr früh erkannt haben und die wir auch erkannt haben, waren, wie täuschend echt diese Bilder aussehen und wie schwierig es ist, wenn man es gut promptet, das von einem realen Bild zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, die von einer KI ausgeht. Da werden wir als Menschen oder als Gesellschaft auch ein Stück weit vor moralisch und ethischen Fragen stehen und mit diesen konfrontiert werden. Und gleichzeitig müssen wir dafür aber Lösungen finden, weil sie ist schon da. So, und alles, was da ist, kann auch missbraucht werden. Und ich glaube, deswegen nochmal der Appell, da startet die Präventionsarbeit, den Kindern zu sagen, ja, ihr müsst halt auch schauen, woher kommt das Bild, wer hat das Bild erstellt, wer setzt seinen Namen drunter. Ich glaube, wir müssen Kindern und Jugendlichen jetzt schon sehr früh beibringen, dass nicht alles, was sie sehen, lesen oder hören, gleich der Realität und Wahrheit entspricht. Das ist die zweite große Gefahr, die ich sehe, wo ich einen großen Auftrag auch für Pädagoginnen und Pädagogen rausziehe. Und die dritte Gefahr ist natürlich auch ein Stück weit, dass so eine Bild-KI an sich in der Lage ist, alles herzustellen, was wir haben wollen. Und es einfach auch Inhalte gibt, die nicht ohne Grund nicht jugendfrei sind. Da ist der Vorteil jetzt bei Adobe Firefly, was wir benutzt haben, der sagt gleich, das kann ich nicht machen. Wir haben das mitbekommen bei uns im Projekt, weil die Kinder eine Geschichte geschrieben haben, wo es irgendwie um Königreich ging, in dem sie irgendwie was mit Pipi und Kaka machen, was an sich für die Kinder total witzig war, was wir auch als jugendfrei hätten eingestuft. Und die KI aber aufgrund dieser Inhalte gesagt hat, dieses Bild produzieren wir nicht. Und das war für uns aber gleichzeitig ein großer Vorteil, weil wir mit den Kindern und Jugendlichen dann darüber reden konnten und sagen können, das kann die KI nicht produzieren, aus Schutz heraus, aus einem Schutzmechanismus heraus, der euch und uns ja auch zugutekommt. Aber das bedeutet, dass wir zu dem Thema kein Bild generieren können. Das ist ein Vorteil von der KI. Es gibt aber bestimmt auch KIs, die das nicht haben, die diese Schranken nicht haben, die da nicht eingreifen. Und ich glaube, das sind so die drei zentralen Gefahren, die ich sehe, mit denen wir umgehen lernen müssen und die wir antizipieren müssen als pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Von den technischen Voraussetzungen. Sie haben diese beiden KIs angesprochen, die beide sehr bekannt sind. Was kommt da kostenmäßig auch auf einen zu oder vom administrativen Vorgang?
Also ChatGPT ist relativ einfach zu benutzen. Das gebe ich einfach in einen Browser ein auf einem digitalen Endgerät und dann kann ich das an sich kostenfrei verwenden. Da kann ich natürlich auch Geld ausgeben für einen Profi-Account. Meine Erfahrung ist, um das mit Kindern und Jugendlichen zu machen, braucht es das nicht. Auch Adobe Firefly ist im ersten Moment kostenlos. Man hat halt dann eine gewisse Grenze, bis wann man quasi prompten kann. Sogenannte Tokensysteme, wie viele Tokens man verwenden kann. Das ist dann irgendwann mal begrenzt. Das kann man sich dann entweder monatlich für 5 € eine Lizenz besorgen. Jeder Mensch, der Photoshop hat, hat automatisch Adobe Firefly. Das ist vielleicht auch noch was. Manchmal hat man ja Leute bei sich im Team, die sagen, ah, ich habe eine Photoshop-Lizenz zu Hause. Die können das dann unbegrenzt nutzen. Und ansonsten brauchen wir halt einfach digitale Endgeräte. Es geht aber auf einem Tablet, wie auf einem Smartphone, wie auf einem Computer. Ich glaube, es kommen keine großen Kosten auf einen zu. Mal, vielleicht sind es dann 5 € im Monat oder so. Oder ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich bei Adobe Firefly oder bei Adobe mal meldet und sagt, hey, wir würden da mit den Kindern ein Projekt machen. In der Regel sind solche Unternehmen ja auch daran interessiert und fördern sowas auch. Kosten kommen keine drauf zu. Ich glaube, was man als zentrale Fähigkeiten braucht, ist Neugierde und Unvoreingenommenheit. Und gleichzeitig, und das ist dieses Spannungsfeld, dieser Drahtseilakt, der besteht, gleichzeitig aber ein kritisches Auge drauf haben.
Wie war es denn, als die Woche, also die Happy-Hour-Woche vorbei war? War es dann aber nicht so, dass die Kinder die Hausaufgaben nur noch mit ChatGPT machen wollten?
Ja, die Kinder haben sehr schnell erkannt, dass ChatGPT zwar super ist, um schnell Texte zu erstellen, aber halt auch nur super ist, um schnell Texte zu erstellen. Und das ist ja, glaube ich, auch im akademischen Bereich so. ChatGPT erstellt zwar einen Text, aber den Text habe deswegen nicht ich geschrieben. Da habe trotzdem nicht ich meine Finger drin gehabt. Der enthält trotzdem Fehler. Das ist manchmal so ein bisschen, dass es irgendwie sehr plastisch wirkt oder sehr gestochen formuliert wirkt. Also die Kinder haben, glaube ich, sehr schnell erkannt, was wir Erwachsenen auch erkennen. Das ist ganz cool, um mal eine Idee zu haben, was könnte ich denn schreiben, in welche Richtung kann es gehen? Oder auch ganz cool, um mal einen Text reinzustellen und zu sagen, hey, gib mir da doch mal eine Einschätzung, gib mir mal noch ein Feedback, was könnte ich denn noch reinschreiben oder wofür könnte ich das nutzen? Aber es ersetzt eben nicht Texte selbstständig zu verfassen und zu schreiben. Und ich glaube, das ist etwas, was Studierende feststellen. Natürlich klingt es ganz charmant zu sagen, ich lass mir da einfach mal meine Hausarbeit schreiben. Ich glaube, das ist aktuell noch nicht so weit, dass das fehlerfrei stattfinden kann. Aber es ist ein wahnsinnig gutes Werkzeug und ich glaube, das haben die Kinder und Jugendlichen auch erkannt. Ich kann, wenn ich eine Geschichte schreiben muss, mal schreiben, schreib mir doch mal Ideen, was könnte ich denn in die Geschichte reinschreiben? Und dann kriege ich da 4, 5 Ideen vorgeschlagen und dann kann ich mich für eine entscheiden. Dann kann ich das mit meinen eigenen Erfahrungen, mit meiner persönlichen Note irgendwie ergänzen, erweitern. Dann kann ich das noch reinschreiben und kann sagen, und jetzt gib mir doch mal eine Rückmeldung. Klingt das irgendwie schlüssig? Habe ich da einen roten Faden? Oder kontrolliere mir das vielleicht mal auf Rechtschreibfehler? Ich glaube aber, dass das alles Zukunftsmusik ist und die Kinder und Jugendlichen ganz genau wissen, in einer Schulaufgabe, in einer Probe kann ich das so nicht verwenden. Und deswegen hat es für uns, für die Hausaufgaben nicht wirklich einen Impact gehabt, bis auf, ich glaube, zweimal mussten wir aus so Wortwolken, aus so Buchstaben, die irgendwie durcheinander gebracht worden sind, Wörter bilden und meine Kollegin ist nicht draufgekommen, ich bin nicht draufgekommen, die sämtliche Gruppe ist nicht draufgekommen. Das war so das erste und einzige Mal, dass wir dann tatsächlich ChatGPT gefragt haben und gesagt haben, bilde mir doch daraus mal alle möglichen Wörter, die gehen, um irgendwie auf die Lösung zu kommen. Aber ich glaube, dass es auch dafür keinen großen Einfluss haben wird, sondern wie gesagt, einfach nur unsere Art und Weise zu lernen und auch unser Schulsystem ein bisschen verändern wird, Auch wenn man fairerweise sagen muss, wir haben bis vor 4 Jahren teilweise noch Tafeln in den Klassenzimmern gehabt. Also bis die technischen Neuerungen in unser Schulsystem kommen, glaube ich, muss auch noch einiges passieren. Von sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern mal abgesehen, die das vielleicht schon implementieren und umsetzen. Glaube ich, bis das groß die Runde macht, dauert es noch ein bisschen.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie Sie mit den Kindern und Jugendlichen hier arbeiten, wie Sie ihnen KI vertraut machen können, was es da für Projektideen gibt. Sie haben vorher auch schon angesprochen, klar, es wird auch die Arbeit eines Teams, eines Erziehers, einer Erzieherin auch verändern. Und da gibt es durchaus einige Möglichkeiten. Sie haben vorhin schon die Formulierung von pädagogischen Zielen angesprochen. Wo sehen Sie da noch Möglichkeiten?
Ich glaube, genau in dem gleichen Aspekt, wie es bei den Kindern und Jugendlichen ist, sich Ideen zu holen. Wir sitzen heute, glaube ich, alle, zumindest kenne ich das von vielen Kolleginnen und Kollegen so, mal vom Handy und Google mal schnell. Was kann ich denn mit den Kindern zum Frühling basteln? Aber ganz beliebt ist ja die App Pinterest. Mal ganz schnell drauf schauen, ja, was kann ich denn da so machen? Und ich glaube, das habe ich selber, muss ich gestehen, auch schon verwendet, ist einfach mal in ChatGPT einzugeben, schreib mir doch mal ein Angebot zum Thema oder schreib mir doch mal eine pädagogische Aktivität zum Thema. Und dann gibt es da einfach Vorlagen, die man abändern kann, wo man sagen kann, ach, schreib mir das mal noch ein bisschen um, gestaltet das mal neuer. Und ich glaube, dahingehend wird das unseren pädagogischen Alltag auch verändern. Ich glaube, diese Angebotspädagogik, die wir irgendwie in den 90er Jahren gefahren haben, die ist sowieso nicht mehr so hochaktuell. Und dementsprechend sehe ich einen weiteren großen Vorteil darin. Ich habe Kinder und Jugendliche, wo ich beobachte, die interessieren sich gerade für ein Thema, die kommen zu mir und sagen, wow, wir würden da voll gerne was zu machen. Und dann kann ich weggehen von dieser Angebotspädagogik zu sagen, ich weiß besser, was ihr jetzt noch machen wollt, was ihr lernen wollt. Ich als Pädagoge sage jetzt, dieses Angebot machen wir. Das ist ja so ein bisschen ein veraltetes, adultistisches Menschen- und Kinderbild, das wir da haben, hin zu, ja, okay, hier ist ein Laptop, wir geben mal gemeinsam ein, was können wir denn zu dem Thema machen? Was für Experimente kann man denn zum Thema Wasser machen? Und dann schauen wir uns die an und dann können wir mit den Kindern gemeinsam auf Materialsuche gehen und die Experimente machen. Ich glaube, es macht, wenn wir es richtig verwenden, unseren Alltag ein bisschen leichter. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass eine künstliche Intelligenz ja irgendwie ersetzt, dass wir weiterhin auch pädagogische Konzepte schreiben müssen, dass wir weiterhin Stellungnahmen zu Themen schreiben müssen, dass wir weiterhin uns pädagogisch irgendwie weiterbilden müssen und eine pädagogische Haltung entwickeln müssen. Ich glaube, es ist eine andere Form der Informationssuche und auch eine andere Form, mit den Kindern gemeinsam Angebote selbstständig zu entwickeln und eben wegzugehen von dieser Angebotspädagogik, die wir alle irgendwo noch lernen, die aus meiner Sicht, und ich glaube, das können viele Kolleginnen und Kollegen bestätigen, aber nicht mehr so ganz in die heutige Zeit passt.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Rohleder, Erzieher hier im Caritas Franz von Assisi Hort in Unterschleißheim. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren. Und hier bekommen Sie noch unseren Medientipp.
Der Kita-Radio Medientipp.
Alles überall auf einmal. Künstliche Intelligenz. Die Technologie ist erstmals für jede und jeden verfügbar. Miriam Meckel und Lea Steinacker zeigen die Chancen auf, die der Schritt über diese Schwelle birgt. Wir müssen nicht fürchten, als Menschen abgeschafft zu werden, denn alles, was die KI tut, geht zurück auf die Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen. Das heißt aber auch, wir stehen genau jetzt vor der Aufgabe, ihre Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken. Doch wie gelingt das? Und wo lauern Risiken, unerwünschte Nebeneffekte, ethische Dilemmata? Ob in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, in den menschlichen Beziehungen oder im Alltag? Alles überall auf einmal ist bei Rowohlt erschienen und kostet 26 Euro.
Das war der Kita-Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.